WDR 3 Podcast. Forum.
Meine Damen und Herren, verehrte Gäste hier in der Landesvertretung, in der Bayerischen Landesvertretung in Brüssel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Folge Neue Wir-Erzählungen, eine Zukunftsressource für Europa. Unser heutiger Abend ist uns überschrieben, die Welt aus den Fugen, Orientierung dringend gesucht. Viel größer geht die Fragestellung nicht. Insofern sind wir froh, dass wir zwei berufene Gesprächspartnerinnen haben, um, das ist im Kern das Thema heute Abend, die Rolle der Religion und den Einfluss der Kirchen heute in dieser Welt, die manchem aus den Fugen erscheint, zu diskutieren. Die Ambivalenz der Religion ist steht uns allen schnell vor Augen. Auf der einen Seite trägt Religion und religiöser Fanatismus sicherlich zu dem Gefühl im Moment bei, die Welt sei aus den Fugen. Auf der anderen Seite wenden wir uns immer wieder an Vertreter der Kirchen, an die Religion auf der Suche nach Orientierung. Das gilt heute, aber das gilt natürlich auch bei dem Blick zurück. Und diese Veranstaltung findet statt wenige Tage vor dem Höhepunkt des Lutherjahres, 500 Jahre Luther. In der kommenden Woche findet in Wittenberg die große Abschlussveranstaltung statt. Auch damals, vor 500 Jahren, war die Welt in gewisser Weise aus den Fugen. Ich nehme an, wir werden darauf zurückkommen. Ich darf Ihnen unsere beiden Gesprächspartnerinnen vorstellen: die deutsche evangelische Theologin Margot Käßmann auf der einen Seite, die irische und damit fast zwangsläufig katholische erste Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Mairead McGuinness. Da beide Gesprächspartnerinnen einen sehr reichen und bunten und vielfältigen Lebenslauf haben, beschränke ich mich auf zwei, drei Stationen, um sie vorzustellen. Margot Käßmann war über 10 Jahre lang Landesbischöfin von Hannover. Hannover ist mit über 3 Millionen Mitgliedern die größte evangelische Landeskirche in Deutschland. Sie war als erste Frau Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland und ist seit einigen Jahren Botschafterin der evangelischen Kirche in Deutschland für das Reformations- und Lutherjahr. Herzlich willkommen, Frau Käßmann. Frau Käßmann, Sie haben in Ihrer Funktion als Lutherbotschafterin, sage ich etwas verkürzt, immer sehr viel Wert darauf gelegt, die Reformation nicht wie in früheren Gedenkjahren oder Jubiläumsjahren als eine nationale deutsche Angelegenheit zu diskutieren, sondern immer die Reformation in ihrer europäischen Dimension herauszustellen. Was genau heißt das, die Reformation in ihrer europäischen Dimension?
Und zunächst müssen wir sagen, dass Reformationsjubiläen etwa 1817, 1917 wirklich sehr deutsch-nationalistische Erfahrungen waren. Das wurde genutzt, um zu sagen, nur das deutsche Gemüt versteht den deutschen Luther. Die Reformation aber war ein europäisches Ereignis. Wir können sehen, dass Wittenberg zu einer europäischen Universität wurde, dass Menschen aus Ungarn, aus Finnland, aus Norwegen, Dänemark nach Wittenberg kamen, um bei Luther, den anderen Reformatoren, zu studieren und diese Bewegung auch durch ganz Europa zu tragen. Und insofern haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen europäisch, ja international feiern. Wir haben einen Reformationstruck durch 67 Städte in Europa geschickt zum Auftakt, der Reformationsgeschichten eingesammelt hat und, sagen wir mal, jetzt in Prag, aber auch in Sibiu, Rumänien, auch in Rom beispielsweise und in London gefragt hat, was hat bei euch Reformation bedeutet? Und das zeigt schon, Reformation war ein europäisches Ereignis und heute, denke ich, ist das hochaktuell, weil wir in Wittenberg gefeiert haben mit Menschen aus aller Welt und gezeigt haben, gerade Christsein endet nicht an nationalen Grenzen. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige Botschaft in Zeiten, in denen gerade in Europa ja auch Nationalismus wieder aus der Mottenkiste der Geschichte geholt wird.
Wir werden auf den Nationalismus zurückkommen. Da Sie den Reformationstag erwähnen, leitet mich das natürlich zu der Frage, ob der auch in Dublin gehalten hat.
In Dublin war der Truck, ja, sehr wohl, weil die kleine evangelisch-lutherische Gemeinde in Dublin hochaktiv ist. Ich habe die auch besucht. Sie ist sehr aktiv, ökumenische Veranstaltungen zu inszenieren. Und interessanterweise, weil sie so klein ist, beängstigt sie die anderen weniger. Und ich habe da eine große Veranstaltung erlebt, bei der römische Katholiken, aber auch die Orthodoxen, die Quäker, alles, was in Dublin Christ ist, war anwesend. Also so eine kleine lutherische Gemeinde kann durchaus Wirkung haben.
Aus Dublin, aber im Prinzip auch aus Brüssel, unsere zweite Gesprächspartnerin, Mairead McGuinness. Auch Sie haben in Ihrer Biografie einmal, mindestens einmal, die Auszeichnung, oder wie soll man sagen, dass Sie die erste Frau bei etwas waren, stehen nämlich ganz am Anfang. Sie sind die erste Absolventin am University College in Dublin für Agrarökonomie gewesen. Anschließend schon als Journalistin, viele Jahre als Journalistin und Moderatorin gearbeitet, seit 2004 im Grunde genommen erst im fortgeschrittenen Berufsstadium dann in die Politik hauptberuflich eingestiegen, seit 2004 Europaabgeordnete, seit Anfang dieses Jahres erste Vizepräsidentin des Europaparlaments und als solche, es ist bereits erwähnt worden, unter anderem zuständig für den Dialog mit den Kirchen und zwischen den Kirchen. Sie kommen aus Irland, auch wenn der Reformationstag gehalten hat und die kleine Gemeinde besucht hat, ein durch und durch katholisches Land. Auf der anderen Seite, Ihr Wahlkreis ist im Norden Irlands, also nicht sehr weit von Nordirland entfernt, wo ein Religionskonflikt bis in jüngerer Zeit die Gemüter und die Gesellschaft gespalten und bewegt hat. Die Frage ganz simpel an Sie, wann haben Sie zum ersten Mal wissentlich einen Protestanten, eine Protestantin wahrgenommen?
Let me just describe the Ireland that I know. Dann möchte ich zunächst mal das Irland beschreiben, das ich kenne und in dem ich heute lebe. Das ist ganz anders als das Irland, in das ich hineingeboren wurde. Und es ist sehr traurig. Ich bin enttäuscht, dass ich nicht eingeladen wurde. Aber ich hoffe, Sie kommen noch mal wieder und dann können wir gemeinsam an einer Veranstaltung teilnehmen. Meine Eltern würden beschreiben, dass es früher keine Mischung gab zwischen der protestantischen und katholischen Gemeinschaft. Im Süden Irlands gab es eine kleinere protestantische Gemeinde, die war kleiner da als die katholische natürlich, das war der Hauptglaube. Aber diese Linien sind nun verschwommen heute. Also man hat eine nicht so deutlichere Trennung mehr und dass Katholiken nicht mehr in eine katholische Kirche gehen, das ist definitiv vorbei. Wir hatten also wunderschöne Feiern in der protestantischen Kirche in meiner lokalen Stadt. Ich bin da gewesen, aber an Feiern teilgenommen. Es ist also sehr anders heute. Aber wichtig ist, dass die Geschichte des Landes geprägt ist. Die Trennung zwischen Menschen in Nordirland aufgrund von Religion und historischem Hintergrund führte, glaube ich, zu dem Gefühl, dass alle getrennt seien und geteilt seien, also alle Katholiken und Protestanten. Das basierte auf der spezifischen Situation in Nordirland. Die Situation ist natürlich immer noch fragil, aber wenn wir die Glaubensführer betrachten, sie nehmen Risiken auf sich gegenüber Politikern und auf allen Seiten, um die Leute dazu zu bewegen, an Orte zu kommen, wo sie Frieden finden können. Ich sage, das Ganze ist fragil, weil wenn eine historische Tiefe Trennung, Teilung besteht und Jahrhunderte hier das Bestand gehabt hat, dann dauert es Generationen erneuter Anstrengung, um Frieden aufzubauen und die Trennung zu überwinden. Man kann sehen, dass es auch wieder passiert. Brexit zum Beispiel. Die Menschen werden polarisiert. Sie bestehen Stellung auf einer bestimmten Seite. Ich glaube an ein tolerantes Irland, an Offenheit. Ich sage meinen Kindern die Dinge der Vergangenheit, dass man also nicht in eine protestantische Kirche ging, wahr sind. Aber dann schauen sie mich verwirrt an. Traurig ist nun, dass viele junge Leute überhaupt nicht in die Kirche gehen, als ob sie Katholiken oder Protestanten sind. Und das sehe ich auch aus der Reaktion im Publikum. Das ist eine Sorge. Für mich, für viele andere. Glaube, Kirche, das ist auch ein Ort der Zuflucht. Und in einer Welt, in der wir leben, in einer Welt, die aus den Fugen geraten ist, ist es doch wichtig, dass wir einen Ort haben, wo wir uns sicher fühlen können, verbunden fühlen können, durch den Glauben, mit Glauben. Und das ist eine Herausforderung für alle Regionen, die jungen Leute zu ermutigen und nicht nur Riten zu praktizieren, sondern auch tiefe Überzeugung zu haben. Warum sind Glauben und Religion wichtig? In Zeiten der Krise natürlich, aber auch ansonsten.
Frau Käßmann, wir haben uns angewöhnt, in den letzten Jahren viel über Spaltungen innerhalb Europas zu sprechen. Mal ist das Norden und Süden, mal ist das der Osten und der Westen, mal geht es um Flüchtlingsfragen, mal geht es um Geldfragen. die gerade bei den ganzen Euro-Krisen hatte man häufig, gab es gelegentlich immer die Theorie, es gibt eine Trennung zwischen dem Süden und dem Norden, der auch ein bisschen entlang von Konfessionslinien läuft. Macht das aus Ihrer Sicht irgendeinen Sinn, diese Konfessionslinie in Europa zu zeichnen oder zu nehmen?
Nun, ich denke, wir können schon geschichtlich einige Linien sehen, beispielsweise die große Spaltung zwischen Ostkirche und Westkirche um 1054, das können Sie heute noch sehen, vor dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien war das ungefähr die europäische Grenze von 1054, Ostkirche, Westkirche und auch die Nordstaaten Europas, die sehr stark sozial ausgerichtet sind, sind sicher vom Luthertum her stärker geprägt, Schweden, Dänemark, Norwegen, durchaus auch Deutschland. Aber es macht heute keinen Sinn mehr, weil ich Ihnen völlig recht geben würde, dass die Durchmischung sehr stark geworden ist und wir ja auch Hoffnung da reinsetzen können, dass Christen über diese 500 Jahre seit der Reformation gelernt haben, ihre Konflikte sowohl gewaltfrei zu führen, als auch in den Konflikten zu entdecken. Ein Christ anderer Konfession ist mir im Glauben ja wesentlich näher als jemand, der überhaupt nichts glaubt oder einen ganz anderen Glauben hat. Und ich denke, das hat die Ökumene auch sehr bestärkt. Ich glaube an Jesus Christus und ich weiß, dass eine Katholikin auch an Jesus Christus glaubt. Das ist eine ganz starke Verbindungslinie. Und so denke ich, dass wir sagen können, dass das Verbindende ökumenisch wesentlich stärker geworden ist in ganz Europa und auch das Bewusstsein für diese Verbindungen. Und das ist ja auch ein Friedensprojekt in diesem Sinne, dass wir sagen können, es wurde mal ein 30-jähriger Krieg in Europa geführt um konfessionelle Differenz. Und als ich vor 30 Jahren das erste Mal in Belfast war, war ich erschrocken über die martialischen Zeichnungen an den Wänden. Und dass wir heute sagen können, wir sind in Glaubensfragen uns sehr viel näher gekommen und uns verbindet da doch deutlich mehr, als die Differenzen andeuten. Ich finde, das ist auch ein Hoffnungszeichen, da, wo Religion heute zu Konflikten beiträgt und wo beispielsweise im Islam Schiiten und Sunniten sich so heftig bekämpfen. Es ist möglich, die eigene Wahrheit gefunden zu haben und gleichzeitig zu respektieren, dass ein anderer Mensch eine andere Wahrheit über Gott gefunden hat. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Religion zum Frieden beitragen kann.
Frau McGinnis, die Frage geht direkt an Sie weiter. Sie haben vorhin auf die Geschichte Ihres Landes schon abgehoben. Die Hoffnung, die Frau Käßmann formuliert hat, auf die versöhnende statt spaltende Kraft, auf den Lernprozess, den Christen miteinander gemacht haben, teilen Sie die vor dem Hintergrund der Geschichte Ihres Landes? Sie haben selber von einem fragilen und brüchigen Frieden gesprochen.
I think on the point of, and I give a very potted history of my country, it's much more complicated.
Ja. Ich denke, es ist sehr viel komplizierter als das, was ich beschrieben habe. Aber was die Religion betrifft und die Menschen und das Verständnis, was mich als in meiner neuen Rolle sehr betrifft, vor allen Dingen in Kontakt mit den Kirchen, ist, dass die gemeinsamen Werte die gleichen doch sind. Denn wenn wir in eine höhere Macht leben, dann ist es für das Gute, nicht für das Böse. Die Werte des Respektes, der Menschenwürde und eigentlich der Liebe, der Nächstenliebe. Das sind gemeinsame Werte aller Religionen. Aber was mich betrifft, ist eigentlich, dass in der Vergangenheit Religion zu Teilung, zur Spaltung und auch Krieg geführt hat, aber das sollte eigentlich nicht so der Fall sein. Deswegen haben die Menschen und die politischen, aber auch religiösen Führer eine sehr hohe Verantwortlichkeit. Deswegen führen wir im Europäischen Parlament und in der EU auch immer ein Gespräch mit den Religionsführern, dass die gemeinsamen Werte unterstrichen werden, aber dass auch die zukünftigen Orientationen Europas von Bedeutung sind. Ich bin kein religiöser Führer. Ich kann diese Last nicht auf meinen Schultern tragen, aber ich denke doch, dass wenn die Kirchen ihre eigenen Positionen nur verteidigen, dann entsteht eben dieser Konflikt. Sieht man das, dass man, wenn etwas zu Ökumenisches gemacht wird, dann verliert man seine Identität. Aber ich glaube, das sollte eben nicht der Fall sein. Und je mehr ich auch das Privileg habe, so viele unterschiedlichen Führer der Glaubensgemeinschaften zu treffen, desto stärker bin ich auch davon überzeugt, dass man sehr stark an seine eigene Glauben glauben kann, dass man von seiner eigenen Überzeugung überzeugt sein kann, aber trotzdem den anderen respektieren kann. Und genau das ist wichtig. Wir sprechen über den islamischen Glauben, den Protestantismus, den Evangelismus, den Katholizismus und auch den Nichtglauben. Und wir sprechen über Religionsfreiheit. Und eine junge Dame sprach beispielsweise darüber, dass jeder frei sein müsste, seine eigene Glauben zu leben, aber dass sich dies eben nicht negativ auf die anderen auswirken wird. Ich habe mit sehr vielen jungen Menschen darüber gesprochen und sie sind sehr weise sehr oft. Die Religionen und die Religionsführer haben genau die gleichen Herausforderer wie die politischen Führer. Wenn man nämlich die Trennungen sieht, die es in der Gesellschaft gibt, das passiert immer auf der untersten Ebene, in den Pfarren, in den kleinen Dörfern, in Städten. Und ich bin davon überzeugt, dass auch Sie, Frau Kässmann, dies auf dieser Ebene sehen und dass auch Sie versuchen, eine auch Führer Leadership zu zeigen. Ich sehe die Teilung der Gesellschaft. Wir führen beispielsweise die Sitzungen im Europäischen Parlament und wenn ich nach rechts und links schaue, dann sehe ich mir Teilungen im links, ganz links und ganz rechts und in der Mitte ist man sich wieder einiger. Dann hat man auch den Eindruck, dass die Linksextremen und die Rechtsextremen auf die gleiche Weise abstimmen, die gleichen Stimmen abgeben. Und deswegen bin ich auch im Jahr 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments geworden. Das sieht man auch, glaube ich, bei den Gläubigen in den eigenen Kirchen und in den eigenen Gemeinschaften. Und es ist eben eine große Verantwortung auch der Religionsführer auf Ebene der Pfarreien, der Pfarren, wo etwas gemacht werden muss und auch für die politischen Führer, wo man in seinem Distrikt eben Einfluss ausüben muss. Dass eben auch hier es oft der Fall ist, dass wir nicht oft genug den kleinen Stimmen zuhören. Das ist eine der Herausforderungen für die Politiker und vielleicht auch für Religion. Da wäre ich sehr interessiert an Ihrer Meinung, Frau Kässmann. Wir müssen sehr gut aufpassen und zuhören, was auf der Grundebene passiert und dass wir das da angehen müssen. Vielleicht machen wir das nicht genug.
Ja, ich kann da sehr gut anknüpfen an das, was Frau McGinnis gesagt hat, weil wir eine Studie gemacht haben unter Jugendlichen und sehr deutlich ist, wenn du dich in deiner eigenen Religion oder Konfession auch beheimatet fühlst, hast du weniger Angst vor dem Dialog mit der anderen Religion oder der anderen Konfession, weil du dich nicht sofort verunsichert fühlst. Das heißt, jemand, der sich in der eigenen Religion wirklich beheimatet, hat nicht so viel Angst vor dem anderen, weil er weiß, wo er selber oder wo sie selber steht. Das ist mir sehr wichtig und ich würde das auch unterstreichen mit den jungen Menschen. Wir hatten in diesem Jahr im Sommer in Wittenberg 15.000 Konfirmandinnen und Konfirmanden und 4.200 Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Ich habe viel mit denen gesprochen und für uns als Theologinnen und Theologen ist ja immer die Suche nach einer Sprache, die das Volk versteht, gerade über den Glauben in einer so säkularen Welt sehr wichtig. Und Martin Luther hat gesagt, man soll dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden. Also wie finden wir eine Sprache für unseren Glauben an Jesus Christus in dieser Zeit, die nicht eine Fremdsprache ist? Und da hatte ich den Eindruck, die jungen Leute finden manchmal eher und unbefangener eine Sprache, über Gott und ihren Glauben zu sprechen, als wir in den kirchlichen Hierarchien oder beim Predigen, die doch oft wieder bei alten Formeln landen, Rechtfertigung allein aus Glauben, die Gnade allein und von der Sünde her. Insofern finde ich dieses Zuhören auch gerade bei den jungen Leuten sehr beeindruckend und sie haben mich auch beeindruckt, das Beispiel will ich noch nennen, eine junge Frau, wir hatten 340 Freiwillige aus der ganzen Welt in Wittenberg, eine junge Kolumbianerin mit 25 Jahren ist bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ich habe da sozusagen die erste Andacht gehalten und sie haben dann einen Abschiedsgottesdienst gehalten, die Jugendlichen selbst, der mich ungeheuer bewegt hat, weil sie eine Form gefunden haben, ihren Glauben auszudrücken und ihre Hoffnung angesichts dieses Todes, der die jungen Leute ungeheuer schockiert hat. Insofern glaube ich auch, wir brauchen auch gerade in der Kirche diese Fähigkeit zum Zuhören. Und ich will noch ein anderes Beispiel ergänzen. Es gibt von Hans Küng, das Projekt Weltethos, der gesagt hat, es wird keinen Frieden geben unter den Nationen, wenn es keinen Frieden unter den Religionen gibt. Das ist einmal ein sehr theoretischer Versuch, nicht nur Weltwirtschaft und Weltpolitik zu definieren, sondern auch Weltethik. Ich glaube, wir brauchen eine Weltethik. Und er hat ein Exzerpt aus allen Religionen, in dem er sagt, das sind Grundsätze, Friedensgrundsätze, die die Menschen zusammenhalten. Es gibt eine neuere Studie, vor 5 Jahren ist die entstanden von Markus Weingart dazu, der Konflikte untersucht hat, in denen religiös motivierte Akteure Frieden vermitteln in Konflikten. Und das ist sehr beeindruckend. Egal welcher Religion, wenn es Menschen sind, die den Frieden wollen, haben sie das Vertrauen der Leute vor Ort, sie kennen die Kultur vor Ort, die Religion und können zum Frieden beitragen. Das macht mich sehr hoffnungsvoll, weil im Moment Religion immer dargestellt wird, als seien alle religiös motivierten Menschen gleich sozusagen Terroristen, die andere ermorden wollen. Es gibt religiös motivierte Akteure, die zum Frieden beitragen in Konflikten und das auch sehr bewusst tun und dabei auch sehr viel riskieren. Und ich finde, diese Bilder und diese Menschen, die sollten wir viel stärker auch herausstellen.
Lassen Sie mich trotzdem nachfragen und fällt etwas Wasser in den Messwein schütten. Wir sprechen über die hoffentlich versöhnliche Kraft oder die potenziell versöhnliche Kraft der Religion in einer zunehmend fragmentierten Gesellschaft. Frau McGuinness hat das schöne Bild vom Europaparlament, wo die Spaltungen sichtbar sind, die ja stellvertretend für die Gesellschaften stehen, gebracht. In einer Zeit, in der die Zahl der bekennenden Christen abnimmt, in der die Zahl der Mitglieder der beiden Kirchen abnimmt, in der die Zahl der Kirchgänger, wollen wir gar nicht drüber sprechen, immer geringer wird. Kann Religion und können die Kirchen auch als Institutionen heute, 2017, überhaupt noch die Identität stiften, geschweige denn die Orientierung geben, die sie beide beschwören? Frau McGuinness.
Das ist natürlich eine ganz schwere Frage. Wenn Sie glauben, dann ist die Religion natürlich sehr wichtig für jede Person und müsste natürlich auch einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Ihre Frage hängt eher damit zusammen, dass weniger Menschen zur Kirche gehen. Bedeutet das aber, dass die Werte und der Glaube, mit dem sie aufgewachsen sind, verloren geht? Ich glaube nicht, dass dies der Fall ist. Vielleicht, und das ist vielleicht auch eine Frage an Frau Kessmann, vielleicht ist es auch die Frage, wie die Religionsführer sich anpassen, darauf antworten, was in der Gesellschaft eigentlich passiert. Denn die Menschen suchen etwas. Viele von uns suchen dauernd und finden nie den richtigen Weg. Und ich glaube, die Religion gehört zu dieser Suche. Und auch das Thema, ob die Religion die Ursache oder die Heilung eines Konfliktes ist. Also das ist immer wichtig. Ich lebe an der Grenze zu Nordirland, aber viele Religionsführer, sowohl von der evangelischen, von der protestantischen, als auch von der katholischen Glaubensrichtung, gehen sehr viele Risiken ein, damit die Menschen wieder zueinander finden und machen das schon lange Jahre und über eine lange Zeit. Und genau das ist etwas, was die Religion tun kann, wirklich diese Hartnäckigkeit, etwas zu tun, auch wenn es eigentlich umsonst scheint. Und das passiert ja auch mit der Politik auf allen Ebenen. Auch da kann es eine starke Verbindung geben. Egal ob Konflikte gelöst werden müssen, da können die politischen und auch die religiösen Führer etwas tun. Und ich glaube, da hängt es auch nicht ab, da macht es auch keinen Unterschied, welche politische Orientierung Europa hat. Es sind aber nicht nur die Menschen, die glauben. Es ist jede Person selbst, die wissen muss, welche Rolle spiele ich in der Gesellschaft? Ist es eine stille Funktion, die nicht sagt, möchte ich etwas auch in der Basis tun, möchte ich auch eine Rolle spielen oder möchte ich wirklich etwas überzeugt auch auftreten und da tun. Und genau das ist auch das politische System auf lokaler nationaler oder europäischer Ebene. Es wird immer über Europa debattiert und ich sage immer wieder, es ist sowohl meine Rolle als politischer Führer als auch der aller Menschen, aller Individuen, einen Beitrag zu leisten zu dieser Debatte. Denn oft ist es einfach nur kritisch, laut zu werden oder die Hände in den Himmel zu werfen. Nein, es muss auch etwas getan werden. Man braucht natürlich den Raum, etwas überhaupt zu tun.
Frau Käßmann, auch an Sie die Frage. Bei schwindendem Einfluss oder zumindest schwindenden Zahlen, also alleine für Deutschland, katholische Kirche 23,5 Millionen Mitglieder heute, evangelische Kirche 22 Millionen, konfessionslos 30 Millionen, das sind die mehreren, und eine wachsende kleine muslimische Minderheit. Kann das Christentum gerade in politischen Prozessen überhaupt noch die Orientierung geben, nach der wir alle suchen?
Erstmal muss ich sagen, dass 30% nicht die Mehrheit sind.
Mehreren im Vergleich zu den Mitgliedern als katholische Kirche und als evangelische Kirche.
Ja, das sehe ich natürlich. Und es ist ja nicht so, dass wir die Säkularisierung nicht auch spüren würden. Und gerade in diesem Jahr, wir haben in Ostdeutschland, wo die Reformation ihre Herkunft hat, wo sie sich abgespielt hat, tatsächlich Orte, an denen, ich nehme jetzt mal Eisleben, der Ort, an dem Luther geboren ist und gestorben ist, wo 7% der Menschen Mitglied einer Kirche sind. Das ist dann wahrhaftig eine Herausforderung, dass eine lutherische Gemeinde mit 4.000 Mitgliedern, die 4 große Kirchen ihr eigen nennt, und natürlich sich fragen muss, wie sind wir in diesem Umfeld glaubwürdig Christen? Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Und viele Kirchen in Westdeutschland und Kirchengemeinden haben das noch gar nicht so wahrgenommen, wie es sich in Ostdeutschland entwickelt hat. Gleichzeitig aber, müssen wir sagen, heißt es nicht, dass nur Mehrheiten und große Zahlen große Kraft entwickeln können. Das haben wir in der Geschichte der DDR gesehen. Die Kirche war massiv unterdrückt. Es war eine kleine Einheit in der DDR. Es hat viel gekostet, die Menschen Mitglied einer Kirche zu sein, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Aber in den 80er Jahren, und das ist sehr schön ja in der Bibel schon beschrieben, waren sie Salz der Erde oder Licht der Welt, kann man sagen, weil sie einen Raum geboten haben. Insofern, wenn es weniger werden, und das muss man mal sagen, in Deutschland, also wenn 46 Millionen evangelisch oder katholisch sind und 1,3 Millionen orthodox, sind das noch sehr viele Menschen in einem Land, in dem man sehr leicht auch aus der Kirche austreten kann. Ich glaube schon, dass wir in der Gesellschaft eine Rolle spielen können, und ich meine auch, dass sich das sehr stark gezeigt hat in den letzten 2 Jahren, beispielsweise in der Flüchtlingsfrage. Ich glaube, dass da gerade die Kirchen sehr viel zum sozialen Frieden beigetragen haben, indem sie Geflüchtete aufgenommen haben, indem sie Deutschkurse angeboten haben, indem sie auch Diskussionen ermöglicht haben zwischen denen, die Angst vor Geflüchteten haben, vor Flüchtlingen haben, und denen, die ankommen neu in Gemeinden. Wie viele Kirchengemeinden haben aufgenommen? Also die Kirchen haben da eine riesige Rolle gespielt, eine positive Rolle, wie ich meine, für den sozialen Frieden. Und es ist ja auch so, dass wir gerade vom lutherischen Verständnis her meinen, dass jeder einzelne Christ einen Beruf, eine Berufung in der Welt hat, da in der Welt Verantwortung vor Gott zu übernehmen, an dem Ort, an den du gestellt bist. Also es geht auch nicht nur immer um die Kirche als Institution, sondern in der Tat um die einzelnen Christinnen und Christen. Wir werden weniger, wir versuchen, neue Gottesdienstformen, Angebote zu finden für die Menschen mit einer Suche und Sehnsucht nach Spiritualität. Das haben wir in diesem Jahr, nehme ich jetzt mal ein Beispiel, auch ausprobiert in Wittenberg. Wir haben eine kleine Abendandacht auf dem Marktplatz stattfinden lassen. Das fanden die Wittenberger Kirchengemeinden erst ein bisschen befremdlich, weil diese Öffentlichkeit nicht so gewohnt sind. Am Anfang kamen 5 bis 10, am Ende waren jeden Abend um 18 Uhr da 250 bis 300 Leute. Vielleicht sind das die Formen, die Menschen suchen, sich mal annähern können, nicht gleich in einen Gottesdienstraum gehen müssen und so von vorne schauen, ist das was für mich? Und mein Eindruck war fast, dass wenn jemand in der 3. oder 4. Generation nichts mit Kirche zu tun hatte, er fast schon wieder neugierig ist, was ist denn das mit dem Christsein? Vielleicht eher, als wenn meine Eltern mich in den Konfirmandenunterricht geschickt haben und ich dann gesagt habe, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Also ich habe auch eine gewisse Neugier auf die Christen erlebt. Und am Schluss sagte ein älterer Mann, ich hätte gar nicht gedacht, dass man mit Christen auch so richtig feiern kann in Wittenberg. Also das war auch ein ganz schönes Erlebnis. Es gab eine gewisse Neugier auch, und das macht es für mich auch ganz hoffnungsvoll.
Lassen Sie uns einen Moment an dem Punkt festhalten. Sie haben gesagt, das Christentum ist durchaus in der, es ist keine Frage von Zahlen oder von Mehrheiten, sondern es ist durchaus in der Frage, politische Kraft zu entwickeln. Sie nennen als Beispiel die Flüchtlingskrise. Wie erklären Sie, dass ausgerechnet in einigem, namentlich in Polen, einem sehr katholischen Land, einem Land, in dem die katholische Kirche, nicht ihre, aber eben das Christentum sehr stark ist, die Reserviertheit, um es sehr vorsichtig zu sagen, um nicht zu sagen, die Ablehnung gegenüber Flüchtlingen so groß ist. Wo ist da die Kraft der Kirche?
Ja, das irritiert mich in der Tat, das muss ich sagen. Und als der Papst, der jetzige, gesagt hat, der ja nicht mein Papst ist, aber ihr Papst ist, aber das fand ich sehr überzeugend, der gesagt hat, jede katholische Gemeinde sollte doch eine Flüchtlingsfamilie aufnehmen. Da hat er ja auch in Polen keine so große Resonanz gehabt, das müssen wir sagen. Ich kann das schwer verstehen, weil das Evangelium da eigentlich sehr klar ist. Bei Matthäus heißt es, wenn ihr Fremde aufgenommen habt, dann habt ihr mich selbst aufgenommen, sagt Jesus in diesem Evangelium. Also es ist eigentlich eine biblische Botschaft, aber das erleben wir ja sehr oft, dass dann die biblische Botschaft verdunkelt wird durch andere Interessen, nationale Interessen, politische Interessen. Ich würde gerne da über das Evangelium sprechen. Ich habe bei der Breslauer Synode der lutherischen Kirche dazu gesprochen und da gab es auch heftige Debatten und ich finde, da ist das Evangelium eine Herausforderung, vor die wir Polen, ob sie jetzt lutherisch sind oder katholisch, die Lutheraner sind eine ganz kleine Minderheit, gewiss, aber auch die müssen wir vor dieser Herausforderung stellen. Ich finde, das ist nicht vereinbar. Diese Abwehr gegenüber Menschen, die geflüchtet sind aus dem Krieg in Syrien, ist nicht vereinbar mit dem, was in der Bibel steht.
I mean, you're absolutely right.
Dies ist völlig richtig. Die Bibel spricht deutliche Sprache. Wir alle stehen hier vor einer Herausforderung. Wir machen alle weitreichende Stellungnahmen über das Willkommen heißen von Flüchtlingen. Also auch bei mir zu Hause ist das so. Wir haben Verantwortung. Deutschland hat hier eine besondere Verantwortung übernommen. Kollegen in Italien, Malta, im Mittelmeerraum haben sich auch recht isoliert gefühlt mit diesen Problemen, die entstanden sind. Aber zum Kern dieses Themas, Angst, Angst des, vor den anderen, aber Angst, die auch politisch missbraucht wird, zur Schaffung von noch mehr Angst. Die Menschen werden in Ecken auseinandergetrieben. Die Nation ist besser, wenn wir uns isoliert darstellen, heißt es. Wir hatten 1800 schrecklichen Hunger in Irland. Viele haben Irland verlassen. Viele Iren wurden kalt oder warm begrüßt, je nachdem, wo sie ankamen. Aber wir alle sind Migranten, haben Geschichten von Migranten. Aber die Bilder, die Fotos, die haben den Menschen Angst gemacht. Die Gesellschaft war homogen. Es gab dieses kulturelle Mischen, diese Vermischung nicht. Aber politische Kräfte haben diese Bilder genutzt. Dies ist ganz deutlich. Und sie haben sie gewalttätig genutzt, meines Erachtens nach, um Angst zu kreieren, zu schüren. Und diese wurde immer größer. Die Brexit-Debatte, da gab es ein Poster, das sehr unangemessen genutzt wurde. Und hier ging es auch um das Thema Migranten und Flüchtlinge. Ich finde es sehr schwer zu verstehen, dass Menschen artikulieren, diese Dinge artikulieren und die Türe verschließen. Aber wir müssen diese Menschen auch herausfordern. Und insbesondere, wenn wir Gläubige gegenüber uns haben und gläubig sind und den Glauben praktizieren, dann bedeutet das ja auch Verantwortung zu übernehmen. Und zu den Führern in der Kirche und zu meinem Papst. Er hat hier die Führungsrolle übernommen. Er hat wirklich deutlich auf seine eigene Art und Weise gezeigt, was die Antwort sein sollte auf die Bedürfnisse von Menschen, die verzweifelt sind. Ich weiß noch, die Reisenden, die Roma heute, also in meiner Kindheit kamen sie und nach Irland und lebten nicht weit von unserem landwirtschaftlichen Betrieb. Und meine Mutter war offen, aber nicht alle waren offen. Und wir müssen mit denen arbeiten, die ihren Glauben zeigen und nicht über den Glauben sprechen, sondern ihn praktizieren.
In
Europa muss man verstehen, dass es eine Verantwortung gibt gegenüber den Flüchtlingen. Es geht jetzt nicht um das Wirtschaftliche, wir können nicht alles übernehmen, aber Angst, Verfolgung, da haben wir eine Verantwortung, Hilfe zu leisten. Alle Länder haben diese Verantwortung, aber einige Länder sind bekanntlich nicht bereit, diese Verantwortung tatsächlich auch zu übernehmen.
Ich frage mich natürlich, ob dieser Unterschied an der Religion hängt oder ob der nicht auch an der Erfahrung hängt. Wir sehen das ja schon in Deutschland, wo wir eine Grenze mitten durch das Land hatten zwischen Ost und West. Und ich kann mal sagen, in meiner Schulzeit bin ich schon mit Türken in der Schule aufgewachsen. Das gab es schon. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen, da gab es eine große Eisengießerei. Und da kamen schon Ende der 60er Jahre Türken. Das war etwas, was wir gewöhnt waren und worüber auch gar nicht groß diskutiert wurde. Ich erinnere mich, dass Fehim Öksüz, das war ein Türke, der kam furchtbar gerne zum Kindergottesdienst. Dann war die Überlegung, was macht man mit einem Türken im Krippenspiel? Und der wurde dann einfach zum Hirten gemacht, hat dann nicht viel zu sagen, aber kann dabei sein. Ja? Da gab es so einen gewissen Pragmatismus, während ich ein Ferienhaus in Mecklenburg-Vorpommern habe. Und da bei meinen Nachbarn, wenn wir zusammen grillen, Kaffee trinken, die Ängste am allergrößten sind, obwohl da sehr, sehr wenige Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so heute so schön heißt, leben. Ich denke gerade in Deutschland, und nur die Situation kann ich wirklich beurteilen, geht es jetzt darum zu sagen, wer wir in Deutschland sind, was unsere Tradition, unsere Wurzeln sind, können wir nicht daher definieren, wo jemand seine Abstammungslinie her hat, sondern 22% der Menschen in Deutschland haben Migrationshintergrund. Jedes dritte Kind hat das. Insofern müssen wir mal definieren, was heißt heute Deutsch sein in Europa, postmigrantisch, das müssen wir postmigrantisch definieren und nicht immer von der Herkunft her.
Die Angst vor den anderen, die Frau McGinnis angesprochen hat und die dann politisch ausgebeutet wird, ist ja häufig in unserer heutigen Zeit eine Angst vor Muslimen. Also das heißt auch wieder religiös konnotiert. Im Windschatten und zum Teil auch durch Muslime selber befördert ist dann auch der Antisemitismus wieder da oder wieder stärker. Mich interessiert, wie weit in Ihrem Land, Frau McGinnis, wie viele Muslime gibt es überhaupt in Irland, muss ich einmal fragen.
Wir haben eine muslimische Gemeinschaft, ich weiß jetzt nicht den Prozentsatz, aber wir haben also bei der Fleischindustrie Fabriken, wo eine starke Muslimgemeinschaft auch vertreten ist, und wir haben also auch viele Frauen, die also mitgekommen sind und dann auch Geld einsammeln für andere Muslims, also wie jetzt zum Beispiel die Rohingya, und also man kann Protestanten und Katholiken ja nicht auseinanderhalten, andere schon. Also wir müssen schon ein Handzeichen gehen, sonst sieht man uns nicht.
Das müssen wir jetzt für die Radiohörer übersetzen. Jetzt haben wir die Katholiken hier im Raum und jetzt die Gegenprobe mit den Protestanten und dann...
Einige haben zweimal die Hand hochgehoben. Nun, ob das dann so ganz richtig war.
Also, well, that's allowed too. We just have to translate it for the radio audience.
Also vielleicht war es halb und halb. Die Hälfte hier sind also katholischen und die andere Hälfte protestantischen Glaubens.
Answer from the chair.
Wir sind in der Bayerischen Landesvertretung. I have to do it.
Tonight I don't have to be well, I do a little.
Ja, nun, Diplomatie gehört natürlich immer dazu. Also, es ist so.
Some of my friends
in ich habe Freunde in der muslimischen Gemeinschaft und die tragen einen Schal. Da sieht man direkt, hier haben wir einen Muslim. Das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Also, aber manchmal tragen wir ja auch einen Schal. Die Damen im Publikum wissen warum. Aber diese Gemeinschaft trägt sie aus Glaubensgründen und nicht aus anderen Gründen wie wir. Aber das ist vielleicht nicht so wichtig, aber im christlichen Glauben haben wir kein Symbol. Also einige haben ein Kreuz, aber es ist nicht so wie dieser Schal in der muslimischen Gemeinschaft. Das ist ganz offensichtlich. Dann sollten wir vielleicht mal fragen, warum tragen Sie den Schal? Wann haben Sie begonnen? Und ich hatte sehr gute Gespräche im Parlament, also mit dem Kopftuch. Und wir hatten also dann Studenten und Schüler aus 25 Mitgliedstaaten, also aus Irland auch und überall her, aus ganz Europa. Und wir haben über die Zukunft Europas gesprochen. Und da konnten sie über ihre Ängste sprechen. Und wenn sie hier wären, also sie haben Angst über ihre Position in der europäischen Gesellschaft, dass es tiefe Angst hatte. Also einige hatten also die Gelegenheit, im Parlament, im Europäischen Parlament, über die Ängste zu sprechen. Und das Problem mit der Angst ist folgendes: Wenn Sie das nicht ansprechen, dann wird es schlimmer. Nicht angesprochene Ängste nehmen zu, sie wachsen. Wenn man mit jemandem spricht und dann mit jemandem, den Sie noch nicht kennen und ihn dann verstehen, dann gehen Ängste weg. Man kommt von einem anderen Hintergrund, aber der Kern der Religion, da geht es doch darum, ein guter Mensch zu sein. Wir unterschätzen oder dürfen die Ängste und die Radikalisierung aber nicht unterschätzen. Das sollte aber keine Entschuldigung sein, um alle über einen Kamm zu scheren, die aus der muslimischen Gemeinschaft stammen. Radikalisierung gibt es aber. Sie muss angesprochen werden innerhalb der Gemeinschaft, außerhalb der Gemeinschaft, also der Muslimgemeinschaft. Aber Angst muss angesprochen werden. Ansonsten wird es schwierig. Wir müssen also alle Religionen einbinden, um diese Ängste zu besprechen und die Politik auch.
Frau Käßmann, Angst. Was tun Sie in Ihrem mecklenburgischen Ferienhaus, um den Nachbarn die Angst zu nehmen vor den Muslimen, die gar nicht in Mecklenburg sind?
Erstmal sprechen wir drüber, das finde ich schon mal wichtig. Und ich erzähle von meinen Erfahrungen. Ich lebe jetzt seit mehr als 7 Jahren in Berlin. Da ist es große Normalität, dass Muslime und Nicht-Muslime und Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenleben. Da ist die Angst wesentlich geringer als in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich finde es wichtig, darüber zu reden. Noch lieber wäre mir natürlich, es wären ein paar Menschen da, die ich einladen könnte, mitzugrillen, damit wir miteinander ins Gespräch kommen. Weil meine Erfahrung ist, dass wir in Deutschland natürlich durch dieses lange Gedankengut von Gastarbeitertum, also sie kommen nur für ein paar Jahre und gehen wieder, und das haben die, gerade die Türken, die zuerst kamen, ja auch gedacht, wir arbeiten hier ein paar Jahre und dann gehen wir wieder, wir uns zu wenig begegnet sind. Es gab solche Ghetto-Situationen und sich zu begegnen und zusammenzusetzen. Es gibt ja Initiativen zu sagen, wir essen zusammen. Wir essen zusammen an einem Tisch und erzählen uns unser Leben. Dann verändert sich etwas. Und das halte ich für etwas, was die Kirchengemeinden auch tun können. Ich kann jetzt nochmal von Hannover reden. In der Zeit eine Kirchengemeinde in Linden, die mit der Moscheegemeinde in Linden regelmäßig einmal im Monat sich getroffen hat zu einem gemeinsamen Essen. Und ich glaube schon, dass das was verändert, wenn ich nicht sage, die Muslime an sich, sondern wenn ich dann Aisha kenne oder eben Fehim kenne und weiß, wer sie sind mit ihrem Leben. Und dafür haben wir zu wenig Orte. Wir haben das lange nicht erprobt. Auch die Kirchen, muss ich sagen, wir haben lange, lange überhaupt keinen Dialog eingeübt. Wir haben jetzt 60 Jahre Erfahrung jüdisch-christlichen Dialog. Da werden wir langsam sicherer, was auch noch nicht perfekt ist, bei weitem nicht. Aber christlich-muslimischer Dialog ist etwas, was auch Neuland ist, wo wir uns erst rantasten. Wir hatten eine sehr schöne Erfahrung in Wittenberg. Ich muss jetzt immer noch mal über das Reformationsjubiläum reden. Das werden Sie verstehen. Es soll in Berlin ein House of One geben. Das ist ein Projekt, da wo früher die Petrikirche stand. Das ist jetzt ein Brachland. Und die Idee ist, der Architektenentwurf ist schon da, nur noch nicht das Geld. Es gibt einen großen, runden Begegnungsraum und von da geht eine Tür jeweils ab in eine Synagoge, eine Kirche, eine Moschee. Und das haben wir in klein nachgebaut in Wittenberg und hatten dann einen Tag, der mich sehr berührt hat. Da hatten wir morgens in diesem Begegnungsraum eine christliche Morgenandacht. Mittags hatten wir um 13.30 Uhr ein muslimisches Freitagsgebet, zu dem 120 Muslime aus Wittenberg und der Umgebung auch kamen. Und abends das erste Shabbat Shalom in Wittenberg seit 75 Jahren. Mich hat das wirklich angerührt, dass das möglich war und dass die Menschen den ganzen Tag auf diesem Umfeld im Gespräch waren. Wir haben nicht durcheinander gebetet, sondern waren immer mit Respekt dabei, wenn die andere Religionsgemeinschaft gebetet hat. Aber es war ein ganz intensiver Tag voller Gespräche und solche Begegnungsräume, die müssen wir mehr schaffen.
Frau McGinnis, Sie haben vorhin von den Sie haben sie nicht Populisten genannt, ich nenne sie jetzt Populisten, von den Populisten und Nationalisten, die die Angst vor den Fremden und die Angst vor den häufig Muslimen ausbeuten, gesprochen. Häufig geschieht das im Namen des christlichen Abendlandes, was dann als ein politischer Kampfbegriff ins Feld geführt wird. Wie können Sie das christliche Abendland wieder sozusagen entpolitisieren oder zumindest der falschen politischen Aufladung entwenden?
I think I'm going to correct a word you
Nun,
had in your sentence.
Ich möchte das korrigieren. Sie missbrauchen, sie nutzen nicht nur, sondern sie missbrauchen die Religion. Und das muss man ganz deutlich sehen. Christus ist geschockt durch den Hass und durch die Aussagen, die im Namen der Religion getätigt werden. Dies muss klar und deutlich gesagt werden. Nun ist die Frage, wie das angesprochen wird. Was macht man damit, wenn der Glauben also gebraucht wird, um andere zu erniedrigen? Dialog, sagten Sie gerade. Also Moslems, Christen, die gemeinsam essen, nebeneinander beten. Also noch ist es eine Ausnahme. Und gefallen es oder nicht, in vielen Mitgliedstaaten haben die Menschen muslimischen Glaubens ihre eigenen Orte und bleiben dann zusammen, sind sehr stark in der Familie eingebunden, die Familien dann auch, die praktizieren dann natürlich auch wieder die Religion. Und da kann man nochmal schauen, warum das so ist, aber es ist in der Tat so, dass man Räume für Interaktion finden muss in Schulen oder höheren Schulen, weiterbildenden Schulen. Also, oder man schafft gemeinsame Räume, wie wir gehört haben. Es ist so, dass ich die Gelegenheit hatte, Zeit zu verbringen und zuzuhören mit Menschen vom Islam, aber auch anderen religiösen Gemeinschaften und über andere Praktiken zu hören und zu erfahren, also über die jüdische Gemeinde, die orthodoxe Gemeinde, das nimmt Ängste. Und wenn man das weiß, dann kann man antworten. Wenn ich nicht bewusst bin, mir einer Sache nicht bewusst sein, dann kann ich böse sein. Aber wenn ich einer Sache bewusst bin, dann kann ich sie verstehen. Aber manchmal möchten Menschen gar nicht wissen. Sie wollen einfach das glauben, was sie glauben und auch nichts anderes hören, sind nicht offen für Neues. Und es ist so, dass viele vorgefertigte Meinung haben. Und da müssen wir vorsichtig sein, dass also man sich dem nicht anschließt. Also meine Meinung steht und ich möchte nichts ändern. Es ist wichtig, dass man eine Offenheit schafft und nach außen trägt, damit man mal hier zuhört, mal mit dem Nachbarn spricht, eine Tasse Kaffee gemeinsam trinkt. Ich mache mir Sorgen über die Vertiefung der Spaltung. Und ich habe auch Menschen im Parlament getroffen, die ganz andere Meinung sind als ich. Aber ich versuche immer einen Dialog zu errichten, einen respektvollen Dialog. Und das gelingt nicht immer. Das war nicht immer so, aber nun ist es so. Und die Menschen haben in dieser herausfordernden Welt vielleicht einfach eine vorgefertigte Meinung und wollen nicht mehr davon abweichen. Aber das ist sehr gefährlich. Wir alle müssen offen sein, um von unseren vorgefertigten Meinungen wegzukommen. Denn ansonsten ist man nicht weise, auch wenn man manchmal meint, man sei weise.
Frau Käßmann, einmal auch noch an Sie die Frage nach dem christlichen Abendland etwas anders gewendet. Wir haben in Deutschland vor einigen Jahren einen Bundespräsidenten gehabt, der den Satz, der Islam gehört zu Deutschland, gesprochen hat und darauf eine große Debatte ausgelöst hat. Wäre es nicht an der Zeit oder bräuchte es nicht auch ein politisches Signal, den vielen Muslimen in Europa zu signalisieren, der Islam gehört zu Europa?
Das wäre in der Geschichte ja auch nichts Neues. Wenn Sie die Iberische Halbinsel anschauen, dann hat der Islam das durchaus mitgeprägt. Ich glaube, es wäre ein wichtiges Signal zu sagen, ihr seid beheimatet, weil im Moment schon Das erlebe ich jedenfalls in Deutschland. Viele Muslime auch das Gefühl haben, sie sind so unerwünscht, obwohl sie in dritter und vierter Generation unter uns leben. Ich möchte aber auch sagen, ich möchte die Auseinandersetzung führen. Ich habe das vorhin schon gesagt. Was bedeutet denn Deutschland? Ich möchte zum Beispiel Männern die Hand geben können und möchte, dass sie mir die Hand geben. Darüber diskutiere ich ganz gerne, weil dann immer gesagt wird, ja, das ist ein Akt, der Sexualität implizieren könnte. Also darüber diskutiere ich ganz gerne, weil ich sage, ihr sagt, wir sind eine sexualisierte Gesellschaft sozusagen mit den ganzen barbusigen Damen da auf irgendwelchen Zeitschriften. Aber wenn schon ein Handschlag eine sexuelle Implikation hat, also was ist denn da sexualisiert? Also darüber müssten wir auch reden, finde ich, miteinander. Und das kannst du, wenn du face-to-face auch offen miteinander sprichst. Also mich stört das, aber darüber, finde ich, kann man auch diskutieren. Ich glaube, wir sollten die Ängste ernst nehmen. Heißt auch, dass wir gegeneinander aussprechen, was uns am anderen irritiert. Bei Kopftüchern habe ich weniger ein Problem, weil meine Zeit, ich noch erlebt habe als junge Pfarrerin, da kamen viele Russlanddeutsche, die gingen in die Kirche nur mit Kopftuch, weil der Apostel Paulus nun geschrieben hat, das Weib soll das Haupt bedecken. Aber ich finde zum Beispiel, man muss das Gesicht eines anderen Menschen sehen. Das ist für mich europäische Kultur. Das christliche Abendland zum Kampfbegriff zu machen, finde ich schwierig, weil das christliche Abendland ist auch ein Ergebnis von einer riesigen Migration. Ja, Paulus kam doch erst übers Meer, als dann in Apostelgeschichte 16,8 gesagt wurde, komm nach Mazedonien und hilf uns. Und dann kamen sie von Rom über Irland, kamen die Christen dann rüber, runter vielmehr zu den Germanen. Also christliches Abendland kann kein Kampfbegriff sein, sondern kann nur sagen, hier können Menschen zusammenleben. Ich würde sagen, christliche Errungenschaften, manchmal gegen die Institution Kirche, wollen wir auch sagen, sind aber die Freiheit des Einzelnen, seine Meinung zu haben, Religionsfreiheit, Redefreiheit, Meinungsfreiheit, auch Gleichheit von Mann und Frau. Und das sind europäische Errungenschaften, die möchte ich nicht wieder aufgeben. Und darum würde ich gerne streiten, wer als Muslim, Christ, Jude, nicht religiöser Mensch das teilt, ist für mich gerne Europäer, aber diese europäischen Werte, die meines Erachtens eben christliche Wurzeln haben, um die möchte ich streiten.
Frau Kerstmann, herzlichen Dank. Wir nehmen das der Einfachheit halber als Schlusswort, weil jetzt haben Sie ganz wunderbar den Bogen von der Vielfalt und den damit verbundenen Konflikten und der Auseinandersetzung, die notwendig ist, zur europäischen Identität und zu den vielleicht nicht verhandelbaren Momenten dieser Identität geschlossen. Frau Kerstmann, Frau McGinnis, herzlichen Dank für diese interessante Diskussion. Vielen Dank Ihnen im Publikum.